Also ja, es ist definitiv ein Zusammenspiel. Und das ist aber auch das Spannende, wenn also deshalb unsere fortgeschrittensten Projekte in der Schweiz und in Deutschland sind eigentlich die, wo Energieversorger, häufig ein Stadtwerk und Stadt gut zusammen können. Ja, weil die sagen beide, hey, der Energieversorger sagt natürlich, boah, wenn ich jetzt wüsste, wie die Situation unserer Heizsysteme sind, das würde mir natürlich schon sehr helfen. Ja, das schmeißt die Stadt rein. Und der Energieversorger schmeißt dafür das rein, was die Stadt eigentlich gern hätte und wo der Energieversorger früher immer gesagt hat, kann ich nicht liefern, nämlich Energieverbrauchs- und Produktionsdaten sowie die Netzdaten. Ja, das ist also dann wirklich, wird ein Win-Win draus. Und das spürt man echt, dass das eine andere Qualität in der Zwischenzeit kriegt. Das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen.
Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte GründerInnen aus Startups genauso wie aus Scale-Ups, dazu Innovatorinnen, UnternehmensentwicklerInnen, KlimamanagerInnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Thomas Koller habe ich tatsächlich über sein pinkes E-World-Marketing-Sakko registriert. Musste 2018 gewesen sein, E-World und so. Und später haben wir uns dann auch ein bisschen besser kennengelernt. Kein schlechter Clickbait-Move für einen Informatiker, denke ich mir heute. Auch in Erinnerung geblieben ist mir der mehr als große Flachbildschirm, vor dem Thomas damals stand, um mir seinen digitalen Zwilling zu demonstrieren. Zugegeben, die Google Maps-mäßige Darstellung war auch extrem eye-catchy, vor allem auf einer E-World, wo man sonst nicht so viele Sachen in der Richtung sieht. Aber man ging dann doch nach ein paar Minuten weiter, um mit seinem Vorlieferanten über die anstehende Vertragsverlängerung zu verhandeln. So erzählt es jedenfalls Thomas rückblickend. Damals war es noch wenig mit so ganz harten Klimazielen und unmöglich erscheinenden CO2-Reduktionspfaden. Heute hat sich die Enersys-Lösung unter dem Slogan Climate Intelligence zu einem zentralen Simulations-, Planungs- und vor allen Dingen auch Visualisierungsinstrument für die Erreichung und für die Kommunikation von Klimazielen entwickelt. Viele Wörter, aber nicht einfach zu beschreiben, was das Ding alles leistet. Hört sich an, auf jeden Fall für mich, wie eine echte CO2-Killer-Applikation. Ich beleuchte mit dem Thomas den nicht einfachen Enersys-Weg der letzten 10 Jahre und wir besprechen, welche Möglichkeiten die Enersys-Lösung heute für unsere Städte und Regionen bietet und warum es den Preis von 1 Euro pro Einwohner pro Jahr wert sein kann. Viel Spaß beim Durchhören. Herzlich willkommen bei Utility 4.0. Ein neuer Gast lächelt mich an auf meinem Zoom-Gerät hier und das ist der Thomas Koller, COO und Founder von Enersys. Das Thema heute wird sein digitale Zwillinge für die Energiewende, sage ich mal. Aber das klären wir alles noch. Insofern erstmal ein liebes Hallo.
Hallo Timo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wie war dein Tag bislang? Das sind immer so meine Einstiegsfragen. Wo kommst du so raus? Du hast eben gesagt, du warst beim Kundengespräch nicht unerfolgreich, hoffentlich. Jetzt ist kurz nach Ostern. Wie ist so, was ist in deinem Kopf los? Wie bist du unterwegs? Wie geht's dir?
Vielen Dank. Ich habe mich sehr auf unser Gespräch heute gefreut. Das ist eigentlich ein toller Ausklang für einen toller Tag. Also ich glaube, bei uns allen sind die Osterwochen immer ein kleines bisschen ruhiger, weil doch einige im Urlaub sind. Und für mich ist es von dem her gewohnheitsmäßig so ein bisschen wie die Aufräumzeit. Ja. Und das verschafft mir ein ruhiges Gewissen und das mit einem angenehmen Tag und tollen Kunden heute. Bin ich soweit sehr zufrieden.
Ja, das stimmt. Das ist immer so, dass man dann immer noch, man hat jetzt so 3-4 Tage noch Zeit, so aufzuholen und sich vorzubereiten auf das, was da kommt. Gibt es denn irgendwie so einen Punkt, wo du gerade dran bist, was so ein dickeres Brett ist, was du gerade versuchst zu lösen? Ich weiß, du hast eine Firma, du hast Produkte, du brauchst Kunden, du hast Kunden. Aber gibt es so ein allgemeineres Thema, was sich gerade besonders fesselt?
Ja, also definitiv. Ich würde sagen, 2 Dinge. Das eine ist, wir sind momentan in einer Finanzierungsrunde. Das beschäftigt uns stark und ist ja so ein Add-on quasi. Du kannst ja das Tagesgeschäft nicht liegen lassen, hast aber plötzlich noch so eine Aufgabe, die gerne 3-4 Stunden am Tag haben möchte. Mhm. Und das Zweite ist, dass wir momentan extrem spüren, insbesondere im deutschen Markt, wie Städte, Gemeinden, Regionen, aber auch verschiedene Energieversorger einen ganz anderen Druck haben. Politisch sicherlich mit dem Regierungswechsel ist da einiges passiert und selbstverständlich dieser negative Impuls mit dem Krieg in der Ukraine, welcher die Notwendigkeit für Lösungen, wie wir sie anbieten, plötzlich ein ganz anderes Licht rückt. Und von dem her, wir rufen die Kunden an und erzählen ihnen, warum sie sowas für die Transformation brauchen, hin zu dem, oh, wir haben ein Problem, Enersys könnte uns helfen. Das ist was, was uns ganz sehr, sehr spannend im Tagesgeschäft auf Hochtouren läuft.
Ich frage mich manchmal, ob noch genug Aufmerksamkeit dann bleibt letztlich für das Klimathema. Auch wenn man sagt, jetzt die hohen Preise, ein weiteres Argument dafür, auf die Erneuerbaren zu gehen. Ich nehme halt auch oft so wahr, dass man dann sagt, nee, kann man nicht doch Gas noch ein bisschen länger, kann man nicht doch irgendwie eine andere. Also es wird nicht sofort gesagt, weil Krieg in der Ukraine, deswegen umso schneller Erneuerbare, sondern also das in den Gesprächen, die ich jetzt auch mitverfolgen durfte, wo wir ja als Beschaffungsabteilung, dort wo ich arbeite, das auch kritisch bewegt haben, war das nicht das Erste, was kam. Ist ganz spannend. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf gehen. Aber ich frage mich halt immer, ne? Nehmen die anderen beiden oder nimmt dieser Krieg, nimmt das nicht schon 90% weg von der Aufmerksamkeit? Und kannst du da noch punkten mit, ja, weißt du eigentlich, wie du das Klimaziel erreichen willst und solche Dinge? Deine Wahrnehmung ist da ein bisschen anders zum Glück, oder?
Naja, also wir spüren das schon als Impuls für das Thema. Also unausgesprochen, dass wir auf diesen Impuls sehr, sehr gerne verzichtet hätten oder verzichten würden. Aber es hat es schon in das kollektive Gedächtnis zurückgerufen, also A, wie wichtig Energie ist. Ja, allein das ist ja bei vielen, die nicht wie wir in der Blase stecken, ja einfach ein Commodity. Energie ist da, Punkt. Ja, und es geht nur um Komfort gerade. Und das hat sicherlich ein bisschen einen anderen Drive bekommen. Und was auch ein sehr wertvoller Effekt ist, wenn du an die Energieversorger denkst, die ja sehr strukturierte und starre Prozesse und auch Geschäftsmodelle hatten, da wurden jetzt plötzlich Prämissen und Axiome, die unverrückbar waren, von heute auf morgen plötzlich nicht nur in Frage gestellt, sondern eingerissen. Und das, glaube ich, hat schon einen Effekt, der uns auch in der Klimawandeldiskussion helfen wird. Und ich will aber nochmal betonen, ich hätte ihn mir nicht gewünscht auf diese Art und Weise.
Nee, ich auch nicht. Aber ich hoffe es auch sehr, dass es jetzt nochmal auch da so ein Zeiten, was hat der Scholz gesagt, Zeitenwende, dass das auch so sich weiter runter dekliniert in Richtung, also nicht nur in Berlin, nicht nur in der Regierung, sondern dass das auch runterkommt in die Kommunen, ne, diese Zeitenwende. Okay, schwere Themen, aber das halt immer so mit, oder das begleitet uns jeden Tag. Aber heute wollen wir noch mal ein bisschen in dieses Thema Klima reingehen und vielleicht, jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen darüber, was Enersys eigentlich macht. Wie ist so dein kürzester Pitch über Enersys, wenn du beschreibst, was ihr macht und für wen das gut sein soll?
Also eigentlich ist es relativ einfach. Wir helfen Städte und Regionen, den Transformationsprozess schneller und effektiv zu gehen. Mhm. Was das dann konkret heißt, da sprechen wir sicherlich nachher noch ein bisschen drüber. Aber eigentlich sind wir so eine Art Navigationsgerät für den schnellsten oder besten Weg zu dem Ziel Klimaneutralität.
Ja, mir fällt immer so ein, weil ich habe immer noch gut in Erinnerung, wie ich auf irgendwelchen E-Worlds habe ich dich in diesem sehr auffälligen Sakko dann immer gesehen und du standst immer vor einem sehr großen, damals schon sehr, sehr großen Display und hast immer sowas auf dem Display gehabt, sowas wie Google Earth, so hat sich's angefühlt. Du hast irgendwie immer da so Gebäude gehabt in 3D-Darstellung und konntest da verschiedene Layer aufrufen, so wie man sich bei Google Maps dann irgendwie guckt, ja, was habe ich für eine Topografie, ist das grün da, wie ist das Wetter oder ist das Stau, ne? Das ist so mal das, was ich für mich abgespeichert habe. Und wir können da gerne mal reingehen in dieses Produkt. Also ihr schreibt ja auch auf eurer Website, so ein paar ganz gute Begriffe sind da ja gekommen, so Betriebssystem der Energiewende. Für mich ist so, ja, so eine Art Google Maps mit allen Daten aus einer Gemeinde, aus einer Kommune, ja, bis auch auf ihr seid auch auf Bundeslandebene unterwegs und könnt das auch sicher für ganze Länder machen, indem man einfach, wenn ich das jetzt richtig verstehe, und du kannst mich da gleich korrigieren, einfach sagt, okay, um dieses 1,5-Grad-Ziel oder das 1,x-Grad-Ziel und hoffentlich nicht das 2- und 3,x-Grad-Ziel bis zu einem Zeitpunkt zu erreichen, brauche ich erstmal eine saubere Datengrundlage. Und die bringt ihr zusammen und stellt sie da in diesem Google Maps-artigen Darstellung bis runter im Zweifel auf eine Hausebene. Und ich kann dann mir das angucken, wie es da um meine Stadt und meine Kommune steht in dem Zusammenhang.
Exakt. Und du kannst nachher sogar planen und simulieren, wie dein Weg ist, bis zur Klimaneutralität. Aber du hast es eigentlich schon sehr gut beschrieben. Ja. Ich gehe ganz gern auf diesen Hinweis, auf deine Beschreibung ein. Ich kann da drüber fliegen und der große Monitor, weil das eine wesentliche Komponente unserer Software ist. Wir sind in dem Sinn kein Spezialistensystem, sondern wir haben uns sehr früh Gedanken drüber gemacht und festgestellt, dass dieses Thema extrem komplex ist. Mhm. Ja, wenn du von dieser Transformation in die Klimaneutralität und selbst nur eines kleinen Dorfes sprichst, dann sprichst du eigentlich von allen Objekten und Prozessen, die du in diesem Dorf oder in dieser Stadt hast. Es geht um die Gebäude, es geht um den Verkehr, es geht um die Landwirtschaft, ja. Es geht um die Infrastrukturen, der Netze, die da liegen. Und alles hängt miteinander zusammen. So. Und selbst für die Profis in diesem Thema sind diese Zusammenhänge und diese Komplexität eigentlich sehr schwer zu greifen, erst recht für den Nicht-Profi. Deshalb haben wir uns von Anfang an überlegt, okay, wie schaffen wir es, diese Sachverhalte einfach und verständlich darzustellen? Und dann kommst du relativ schnell zu diesem digitalen Zwilling. Du siehst den bei uns visuell und das ist für uns die zentrale Lösungsmöglichkeit, um diese Komplexität aufzufangen, weil ich sehe eigentlich die Wirklichkeit und ich habe einen Zeitschieberegler, den ich in die Zukunft verschieben kann und kann die unterschiedlichen Maßnahmen dann bewerten oder mir anschauen, ich kann sie simulieren und kann das so alles auch fassbar, anfassbar und begreifbar machen, weil wir alle wissen, den Masterplan gibt es nicht. Wir sind immer noch in Moving Targets und deshalb brauche ich eigentlich so ein Modell, mit dem ich rumspielen kann und auch schauen, was dann passiert.
Okay, und also warum nennt man das jetzt digitalen Zwilling eigentlich nochmal so von der Definition her?
Mhm. Naja, weil es ist ja momentan sehr gehypt, dieses Wort. Es trifft es aber sehr gut, weil es wirklich ein digitales Abbild der Realität ist. Du hast jedes Haus drin, einen Hausanschluss, die Wohnungen, den Verkehrsfluss, die E-Ladesäulen. Also es ist jetzt in der Kybernetik oder in Informatiksprache gesprochen wirklich einfach ein Modell der Realität in seinem ursprünglichen Sinne. Und alles, was ich in der Wirklichkeit habe, hat ein digitales Abbild. Und jetzt kommt das Schwierige, das ist noch nichts Besonderes. Auch die Verbindungen untereinander sind dort abgebildet. Also ein Haus hat mehrere Wohnungen, ist gedämmt oder nicht, hat eine Ölheizung und hat einen Anschluss an ein Fernwärmenetz. Und diese Verbindungen abzubilden, die sind technologisch relativ anspruchsvoll oder vielleicht nicht nur technologisch, sondern auch vom Domänenwissen her. Und das macht eigentlich die Kunst dieser Systeme aus. Deshalb kann man immer bei allen, die momentan sagen, wir arbeiten mit digitalen Zwillingen, gerne mal ein bisschen Prüffrage stellen, was denn das eigentlich ganz genau in der Software auch heißt.
Ja, manchmal ist es dann wahrscheinlich auch nur ein Stück Software oder im Zweifel eine Excel-Tabelle. Okay, aber wie bist du gestartet eigentlich in dem Ding? Ihr seid, glaube ich, wenn ich das richtig rausgelesen habe, seit 2011 unterwegs, ne? Da hast du Ineasys gegründet. Was hast du eigentlich vorher gemacht? Wo kamst du her?
Ja, also ich habe Informatik studiert. Also ich war ein Nerd und bin ihn zumindest noch im Herzen. Von der Kompetenz her verschwindet das als Geschäftsführer dann irgendwann. Aber ich habe wirklich mit 11 Jahren in den 80ern meinen ersten Rechner bekommen. Und da war es um mich geschehen.
Und welchen Rechner hast du bekommen?
Sorry. Ja, es war ein C64. Ach, okay. Ja, dann daneben noch so ein ZX81. Mhm. Also alles, was es damals gab, das war ja sehr, sehr aufregend mit den piepsenden Modems und den Nadeldruckern.
Ja.
Und ich habe dann wirklich sogar in meinem Studium noch Großrechner programmiert. Ich bin jetzt nicht so alt, dass ich noch die Lochkarten anfassen musste, aber die Großrechner, die alten IBM Mainframes, die waren es damals noch.
Mhm.
Und
also ja, bist du im Herzen Technologe, Entwickler?
Definitiv. Ja. Also man muss auch sagen, diese Lösung, die wir heute unseren Kunden anbieten, des Problems ist primär erstmal technologisch getrieben. Wir haben gesagt, hier gibt's ein Problem. Wir haben eine Klimakrise. Und wie können wir die technologisch lösen? Also alle unsere in der Zwischenzeit sehr, sehr grünen und sehr nachhaltigen Ansätze kamen mit der Zeit. Wir kamen ja wirklich aus der technologischen Ecke. Da
genau,
machen wir auch ein Hehl draus. Ja. Ja.
Also 2011, als du gegründet hast, was war das Problem, was ihr damals lösen wolltet, wenn es jetzt noch nicht so mega Klima, mega grün ist?
Ja, also die ursprüngliche Intention war wirklich, dass wir in der Zeit viel für Energieversorger gearbeitet haben. Ja. Mhm. Hier in der Schweiz, erst die Marktöffnungsphase, also das Unbundling in der Schweiz und auch in Deutschland hat man sich ja noch viel mit den IT-Infrastrukturen und deren Modernisierung beschäftigt. Und uns hat damals die Frage beschäftigt, warum gehen die Energieversorger eigentlich bei dem Thema nicht voran? Warum sind sie die eigentlich auf der bösen Seite? Damals die Atomkraft noch ein großes Thema. Ja, also das Image war eigentlich kein gutes. Und wir haben dann festgestellt, naja, es fehlt eigentlich an Systemen, die kaufmännische und technische Daten verbinden, um eben diese Infrastruktur ganzheitlich und ihre Transformation zu bewerten. Dezentralisierung war damals schon ein Thema. Mhm. Und haben uns dann im Markt umgeschaut, vom SAP Business Warehouse bis zu den GIS-Systemen, haben festgestellt, naja, es gibt nichts, das eigentlich da dafür gebaut ist. Und haben so entschlossen, für die Energieversorger unsere ersten eigenen Versionen zu machen. Ja.
Also das heißt, ihr wolltet auch von Anfang an einen digitalen Zwilling bauen und
Timo, ich lade dich mal ein in unsere Ahnengalerie. Also es ist wirklich unsere erste Version aus diesen Jahren von unserer Software. Sieht extrem ähnlich aus zu dem, was wir jetzt machen. Technologisch haben wir da vier Reengineerings dahinter und logischerweise sieht das alles ganz anders aus. Aber einfach und verständlich technische Sachverhalte in einem Transformationsprozess darzustellen, und zwar auf einer Zeitleiste, wo komme ich her, wo bin ich jetzt, wo will ich hin, es ist immer noch genau das Gleiche, da hat sich nichts dran geändert. Nur, dass wir in der Zwischenzeit eben nicht nur Strom- und Gasnetze anschauen und irgendwelche Erneuerbaren, sondern das ganze Ökosystem einer Umgebung, das wir transformieren müssen.
Aber technologisch ist es dann im Grunde eine große Datenbank mit einer schönen Visualisierung obendrauf, oder?
Ja, also wir hatten wirklich ursprünglich uns voll auf diesen digitalen Zwilling. Also das heißt auch ein systemunabhängiges, großes Datenbankmodell, das die ganzen Objekte aufnehmen kann und zusammenführen, konzentriert. Und das ist eigentlich heute immer noch unser, wie wir es nennen, haupttechnisches Asset. Also diese Riesendatenbank, das ganze Wissen, das da dran steckt. Und insbesondere auch der Datenfluss, also du musst ja die Daten aus unterschiedlichsten Quellen holen, aus einem SAP, ISU beim Energieversorger, aus den verschiedenen GIS-Systemen, aus den Energiedatenmanagementsystemen, aber dann natürlich auch 3D-Informationen für die Gebäude oder aus den Solarkatastern und so geht es immer weiter. Also insbesondere dieser Data Flow und die Datenbank, das ist eigentlich der Hauptaufwand und auch die Hauptkunst, das muss man ganz klar sagen. Wir haben aber damals dann festgestellt, so ein reiner digitaler Zwilling verkauft sich nicht, weil er manifestiert ja keinen Mehrwert für den Endanwender. Den kriegst du dann erst durch die Applikationen. Das ist quasi sozusagen nach der Pflicht die Kür da oben drauf. Und so haben wir angefangen, auch eigene Applikationen zu entwickeln.
Was war die erste da oder war die erste Anwendung?
Die erste war ein Trafo-Informationssystem, wo wir, vielleicht weißt du das, so Ortsnetz-Trafo-Stationen sind auch heute meist nicht gemessen. Und man muss trotzdem wissen, wie hoch ihr Auslastungsgrad ist, sowieso heute. Und da haben wir die Daten zusammengetragen und synthetische Trafo-Lastprofile entwickelt. Und du konntest über 4000 Trafos auf einer Karte anschauen, wo wird's eng, wann und warum und wie alt sind die und wie hoch ist die Auslastung. Damit haben wir angefangen. Das war also die erste Applikation.
Dieses Licht bringen ins Verteilnetz.
So, genau.
Das ist ja das Stück. Ja, ja. Und hat das gefluppt? War das schon eine gute Anwendung? Haben die sich schon gezuckt, die Kunden?
Ja, also du, wenn du mich fragst, was war der Unterschied von damals zu heute? Mhm. Also die Kunden waren damals schon begeistert. Die haben gesagt, wow, das ist die Zukunft und das ist ja spitze. Ja? Mhm. Und haben dann aber meist geändert mit den Worten, du, aber jetzt musst du wieder gehen. Ich muss mich noch um mein Release-Update vom EDM kümmern oder unser ISU macht Probleme. Also es waren ganz andere Prioritäten. Man hat damals den Mehrwert schon gesehen, aber auf der Prioritätenliste waren wir zu früh. Also das hat sich eigentlich sowohl bei den Energieversorgern als erst recht jetzt natürlich bei den Städten in der Zwischenzeit, das ist ja genauso unsere Kunden sind, erst in den letzten 2-3 Jahren verändert, dass die Leute wirklich, dass wir nicht mehr das Problem erklären müssen, sondern das Problem häufig gegeben ist und die Leute nach ganz konkreten
suchen. Und wie habt ihr durchgehalten? Es sind ja auch immerhin 10 Jahre, ne?
Also, oh ja, ja.
Also du hast eben gesagt, du hast jetzt bist du wieder an der Finanzierung dran, ist wahrscheinlich die erste, oder? Wie habt ihr das gestellt?
Nee, das ist sogar wirklich, das ist schon die zweite. Mhm. Also wir hatten insgesamt schon knapp 4 Millionen über die Zeit eingesammelt. 2016, 17 war unsere große erste Finanzierungsrunde. Mhm. Und jetzt heute im Rückblick kann ich sagen, wir waren damals noch zu früh. Wir dachten damals, jetzt passiert es. Ja. Das heißt also, wir haben uns dank Investoren, aber auch dank unserer Kunden, die früh eingestiegen sind, bisher gehalten. Wir haben halt immer wirklich gespart. Mhm. Also deshalb habe ich nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen ein Smart und wenig Wohnraum. Wir haben wirklich immer alles wieder in die Firma gesteckt. Mhm. Und sind sehr froh, dass wir noch da sind. Das hätte nicht so sein müssen. Haben aber jetzt dadurch auch die Freude und vielleicht das Selbstbewusstsein, als einer, der das als Erste gemacht hat, natürlich eine sehr hohe technologische Reife in unserem Team. Mhm.
Und wie steht ihr jetzt heute da? Ich glaube, welche Charter, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Wo verteilt? Wie seid ihr so aufgestellt?
Also wir sind 48 Kollegen. Mhm. Waren die letzten 3 Jahre auch profitabel, also haben unser eigenes Geld verdient, haben nicht mehr fremdes Geld verbrannt. Und die sind verteilt auf die 2 Standorte in Bern und in Kleinmachnow, was am Stadtrand von Berlin ist.
Ja.
Also offiziell sind wir schon in Brandenburg. Und genau, halbe. Das liegt einfach daran, dass viele unserer Kunden in Deutschland sind und das hat doch ein eigener Standort auch Sinn macht und ja,
okay.
Oder einen Regenaustausch.
Und okay, euer Produkt, wie nennt ihr das jetzt? Habt ihr da einen Namen? Irgendwie Grids nennt ihr das, oder?
Ja, das ist richtig. Das Grids, der steht aber aktuell wirklich zur Disposition. Mhm. Ja, wir suchen was Neues, weil wir gemerkt haben, Grids ist natürlich einfach sehr netzlastig.
Ja.
Mhm. Häufig denken die Leute an Smart Grids, gleich an Elektrizität. Ja. Das ist natürlich durchaus eins unserer Hauptdisziplinen. Mhm. Aber da wir in der Zwischenzeit von PV-Freiflächen über Wärmeplanung, Gebäudesanierung, alles eigentlich in unserem Funktionsumfang drin haben, wollen wir das ein bisschen ändern. Wir haben auch unseren Slogan bei Enersys, nämlich in Climate Intelligence geändert vor einiger Zeit von Understanding Data to Climate Intelligence und jetzt wird auch das Produkt dran glauben. Also wenn du oder einer der Zuhörer noch eine gute Idee hat, jederzeit gerne, der kann gerade an der Namensgebung mitgestalten.
Okay, aber also unabhängig vom Namen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen ausführen, was man mit dem Ding jetzt machen kann. Wenn man an so einem Beispiel, vielleicht hast du irgendwie eine Gemeinde oder eine Stadt. Achso, das wollte ich vorher noch fragen. Hattet ihr von vornherein, wart ihr auf Energieversorgerebene unterwegs oder wart ihr eher auf Stadt oder habt ihr es von vornherein immer beides gedacht?
Ja, also es ist eigentlich ganz so einfach. Also unser Endkunde ist immer die Stadt. Ja. Mhm. Jetzt kommt es aber dazu, so ein Transformationsprozess ist nicht nur in seinem Umfang thematisch sehr komplex, Es ist auch ein sogenanntes Multi-Stakeholder-Projekt. Ja, das macht ja niemand allein, sondern das macht eben der Energieversorger, das macht der Bürgermeister, das macht das Gewerbe, die Bürger dort, das Bauamt, die Klimaagentur und. Wir haben festgestellt, dass die Energieversorger sehr früh erkannt haben, Mensch, wir haben eigentlich die Kompetenz, wir wollen uns bei unseren Gemeinden positionieren. Zu diesem Thema, das muss digital funktionieren. Also nehmen wir doch die Produkte von Enersys. Enersys hatte nie ein Problem zu white labeln und haben dann dieses Produkt an ihre Kommunen oder an ihre Auftraggeber wie in Schleswig-Holstein das Umweltministerium dann entsprechend weitergegeben.
Ja. War das noch der Habeck da eigentlich, der das mit...
Nee, der war da wirklich gerade schon weg. Das war schon sein Nachfolger. Mhm. Man spürt den Geist, glaube ich, noch dort in Schleswig-Holstein immer noch.
Das Projekt, was habt ihr da gemacht? Das habe ich immer noch nicht so ganz gecheckt auf eurer Seite. Das ist ja so auf Bundeslandebene, ganz Schleswig-Holstein hat alle, kann man jetzt sagen, alle Häuser in euer System integriert oder?
Nee, also der Use Case dort ist der, mit dem wir eigentlich immer anfangen. Mhm. Wenn du deine Region oder deine Stadt CO2-äquivalent neutral, treibhausgasneutral machen willst, solltest du ja wissen, wo du anfängst. Wie hoch sind deine CO2-Emissionen heute? Das ist eigentlich, wir machen ja nichts zum Selbstzweck, sondern es geht immer um diese eine Kennzahl. Treibhausgase, die wollen wir runterbekommen. Und das ist eigentlich ganz spannend und teilweise auch erschreckend, wie wenig Städte und Regionen diese Kennzahl überhaupt kennen. Ja. Nämlich eine Erhebung, die wir mal mit einigen Partnern gemacht haben, knapp ein Viertel in Deutschland und in der Schweiz haben noch eine Treibhausgasbilanz. Und wenn, dann ist die meist uralt, nämlich 3 bis 4 Jahre.
Und manche haben aber wahrscheinlich schon ein Ziel, oder? Wenn so ein paar ehrgeizige Politiker...
Ja, das ist sehr spannend.
Ja.
Du siehst es ja gerade in der Presse, also da haben wir eine helle Freude. Einige Städte und Regionen überbieten sich ja gerade momentan, dann sind wir klimaneutral, ja. Und die Bundesziele von 2045 werden regional ja laufend unterboten, Gott sei Dank, 2040, 2035, 2030 läuft jetzt immer häufiger. Diese politischen Ziele werden gefasst und das Interessante ist, aber häufig wissen die Kommunen oder Städte gar nicht, wo sie aktuell starten. Also meist haben sie irgendwelche Zahlen, aber die sind häufig ungenau oder eben 3-4 Jahre alt. Ja, also das heißt, du sagst, ich will da CO2-neutral sein, aber du weißt gar nicht, wo du heute bist. Und deshalb fangen wir mit dem eigentlich immer an. Wir sagen, nimm wieder das Bild von dem Navigationsgerät. In Schleswig-Holstein heißt es übrigens sogar auch Klimanavi. Du weißt, du willst dorthin, dann. Und wir zeigen mit der CO2-Bilanz, dein Startpunkt, wo bist du heute überhaupt? Und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Dann gehst du in die Gebäudesanierung, dann gehst du in den Ausbau der Erneuerbaren, in Konzepte mit dem Verkehr. Also du suchst dir dann deine Route mit deinen unterschiedlichen Maßnahmen, aber du fängst immer bei der CO2-Bilanzierung an.
Komme ich da öffentlich drauf? Ist das auch quasi für alle Einwohner?
Ja, also es gibt wirklich eine öffentliche Version. Mhm. Die Details sind leider noch nicht alle ganz zugänglich. Das hängt mit Datenschutzaspekten zusammen, selbstverständlich. Aber eigentlich möchte das vielleicht auch noch nicht jede Kommune öffentlich machen. Ja. Ich kann aber, es freut mich, dass du das ansprichst. Wir werden einem Bundesland, welches will ich noch nicht verraten, ich werde es dir aber als eine der ersten sagen, wir werden einem Bundesland in den nächsten Wochen eine kostenfreie CO2-Bilanz für ein Jahr anbieten, weil wir sagen, wir müssen das jetzt beschleunigen. Mhm. Wir treffen den Invest, wir stellen das System auf unsere Kosten bereit und so können dann hunderte von Kommunen auf Knopfdruck sofort sehen, wie hoch ihre Bilanzen sind. Jetzt kommt's. Da wir das rein auf statistisch öffentlichen Daten erarbeitet haben, wird das System frei sein. Das heißt, jeder, der sich dafür interessiert, kann dann schauen, wo seine Kommune denn steht im Vergleich zu den anderen.
Und in Schleswig-Holstein habt ihr da noch andere Daten drin, die das nicht so einfach machen an der Stelle.
Ja.
Okay, da kommen wir auch nochmal drauf, auf dieses Datending. Ich wollte nochmal zurück zu diesen Zielen.
Ja.
Ich finde es ja eigentlich ganz cool, wenn eine Stadt sagt, unabhängig davon, wo sie jetzt steht, sagt, okay, 2030 haben wir verstanden von der Klimawissenschaft oder von der EU haben wir 2035 irgendwas verstanden und da muss es um Null sein. Erstmal egal ist es ja, von wo ich komme. Aber ich höre auch, ich weiß nicht, wie das so auf dich wirkt. Manche sagen mir dann auch, Timo, ich setze mir doch nur Ziele, die realistisch sind. So wie diese alte, wenn man irgendwie variable Vergütung hat, ich setze mir doch nur Ziele, die ich auch erreichen kann. Da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil das ist ja jetzt nicht so ein verhandeltes Ziel mit deinem Arbeitgeber, sondern irgendwie so, da ist auch ein Endkipppunkt erreicht und eigentlich gibt es da dann keinen, mit dem du noch so verhandelst.
Ja.
Wie nimmst du das wahr? Gibt es da ein Muster oder eine Mehrheit, die sagt, ja, ich nehme das auch so an, wie es wirklich so schlimm, wie es ist und setze mir dann auch das Ziel, auch wohl wissend, dass es wahrscheinlich nicht erreichbar werden wird oder... Oder gibt es immer nur die ganz realistischen, die nur das sagen wollen, was sie wirklich schaffen?
Ja, also ich sage jetzt, meine persönliche Meinung unterstütze ich das natürlich vollkommen, weil wir haben eine Krise. Das ist unsere Menschheitsaufgabe, das jetzt zu lösen. Und wir wissen, wir kennen die Fakten, wir wissen, wie kritisch der Zustand schon ist. Und deshalb diese Ziele zu setzen, hart aufgrund des globalen Wissens, das wir haben, in einem zivilisierten, mächtig reichen Land ist das einzig Richtige, was wir tun können. Und wir können diese Ziele meiner Meinung nach auch erreichen. Ja, ich bin da auch gar nicht so kritisch, weil ich immer sage, wenn wir darüber sprechen, was kostet das Ganze? Sag ich, das ist so ein falsches Framing. Ich muss darüber sprechen, was für eine Wertschöpfung diese Transformation generiert, weil ich nehme die Kosten nicht und tue sie in Mülleimer, sondern die bekommen irgendjemand das Geld, das da ausgegeben wird. Da steckt ein wahnsinniges Potenzial drin. Aber jetzt zurück. Also von dem her finde ich persönlich das richtig und gut und ich hoffe, dass diese Welle dieser Zielsetzungen anhält. Die Herausforderung fängt danach an. Weil selbstverständlich kommt dann die große Nuss, wie kann ich diese selbstgesetzten Ziele denn erreichen? Und ich glaube, dort werden die einen oder anderen durchaus noch überrascht sein, was das denn dann bedeutet.
Ja. Aber euer Produkt baut mehr so auf dem Ist-Zustand, auf der Planungsseite, auf den Szenarien durchrechnen, sodass man dann, also ihr macht jetzt nichts in der Umsetzung, oder? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich muss jetzt das Quartier XY in der Straße, muss ich jetzt, das ist das Schlimmste, das muss jetzt sofort mit PV und Wärmepumpen ausgestattet werden oder was auch immer, dann seid ihr dann nicht mehr dabei in der
Umsetzung. Na doch, doch, weil wir sagen, eigentlich ist unser System, also stellt dir die Transparenz her, es hilft dir bei der Planung, ja, wie komme ich dorthin, aber dann musst du ja auch deine Fortschritte überwachen, das ist ein Punkt, ja, also hat die Maßnahme Ersatz von Heizölträgern oder Bau einer PV-Freifläche, hat das denn auch den Effekt erreicht, das musst du ja nachweisen. Du musst es kommunizieren, weil deine Bürger wollen ja auch wissen, was tust du, ja, und was bringt uns das denn und wie weit sind wir denn in unserem Zielweg? Also das Thema Kommunikation ist ganz wichtig und dafür sind wir das beste Tool, weil wir sagen können, guck, das haben wir vor, das haben wir bereits getan, die Effekte hat es, die Einsparungen hatten wir. Und du kannst es übrigens auch wieder über die Stadt fliegen und kannst es sehen. Ja. Ja, das ist ja wiederum das Wichtige. Und so kommst du in diesen Regelkreis rein. Ja, also das heißt, wir hören nicht auf nach der Planung, sondern wir bleiben dann definitiv drin, um auch zu zeigen, was haben wir erreicht.
Ja. Okay, ich gehe nochmal rein, um das nochmal so ein bisschen, ich werde nochmal ein bisschen langsamer jetzt. Ich komme aus Neumünster, ist ja Schleswig-Holstein da oben, ja. Eine Stadt und da gibt es auch die Stadtwerke Neumünster. Jetzt stelle ich mir mal so vor, okay, Neumünster ist jetzt auch, hat erfahren, dass Neumünster auch abgebildet wurde da in diesem Projekt bei dem Bundesland und hat jetzt dieses Tool. Also, weißt du, ist das sogar so, dass du weißt, dass jede Stadt das da benutzen kann dann? Oder ist das, darf die Kommune das noch nicht sehen, was das Land gebaut hat? Weißt du das zufällig?
Selbstverständlich. Also, das Land hat es nur angeschafft, aber für die Kommunen.
Ja.
Also das System in Schleswig-Holstein, die Endanwender sind die Landkreise. Wir haben da viele auch nicht so bevölkerungsreiche Landabschnitte außerhalb der Städte, die tun sich dann zusammen. Mhm. Aber der Anwender für die CO2-Bilanzierung ist dann Neumünster.
Ja. Okay, also dann bin ich jetzt mal der Klimamanager, sage ich mal, der Stadt Neumünster.
Ja.
Und habe diese Darstellung da jetzt von dir. Wo läuft das jetzt? Wie habe ich da einfach eine Inersis Cloud, die das irgendwo alle Daten drin sind? Ich habe jetzt einen Internetbrowser und kann einfach draufgehen, oder? So stelle ich mir das vor, oder?
Exakt.
So, dann habe ich da mein Google Maps Darstellung von meinem Neumünster.
Ja.
Und jetzt wollte ich mal fragen, was kann ich jetzt da sehen? Also ich habe verstanden, dass ich sehen kann, wie hoch, wie ist die Situation meiner Treibhausgase? Wie detailliert kann ich das jetzt sehen?
Ja. Also das kommt jetzt natürlich wieder drauf an, welche Rolle du hast.
Ja.
Wenn du der Klimaschutzmanager oder der Bürgermeister bist, ja, kannst du ziemlich detailliert reingehen, ja, weil du ja dann der Berechtigte bist, um diese Daten auch zu sehen. Dann kannst du auf Gebäudeebene runtergehen, du kannst runtergehen bis auf verschiedene Netzsegmente. Ja, weil wir zum Beispiel ein großes Thema ist das Thema Wärmeplanung momentan, natürlich Wärmeverdichtungen, Möglichkeiten von Wärmeverbünden, was es da alles gibt. Und mit welchen Themen wir uns mit den Kommunen momentan sehr stark beschäftigen, ist, wie kann ich jetzt diese sehr detaillierten Infos meinen Bürgern wieder zur Verfügung stellen. Weil da kommst du dann wirklich sehr schnell zur DSVWO. Ja, du könntest jetzt zwar sagen, du kannst verschiedene Quartiere oder Wohnblöcke darstellen, weil wir haben ja keine personenbezogenen Daten.
Genau.
Wir kümmern uns wirklich um diesen digitalen Zwilling. Aber die DSVWO schlägt halt auch schon zu, weil du hast Einfamilienhäuser oder Zweifamilienhäuser und da könntest du wieder was ableiten. Deshalb darfst du dort dann die interessanten Daten musst du wieder aggregieren, ja, zum Beispiel auf einen Straßenzug oder auf einen ganzen Häuserblock. Und den kannst du dann auch entsprechend den Bürgern wieder zur Verfügung stellen. Da muss man aber ehrlich sagen, da sind die Städte jetzt erst dran. Wie können wir diesen tollen digitalen Zwilling allgemein zur Verfügung stellen?
Okay, ja, also bis aufs Gebäude komme ich jetzt im Moment noch nicht runter.
Doch, du kommst auf das Gebäude, weil wir den digitalen Zwilling schon behalten. Mhm. Nur mit einigen unseren Städten haben wir, also ich nehme das jetzt mal hier in der Schweiz, da wissen wir zum Beispiel ganz genau, welchem Haus welcher Heizenergieträger drin ist. Also wir wissen ganz genau, wo sind Holzpellet, wo sind Ölheizungen, weil die statistisch erfasst werden. Ja?
Ja.
Das ist übrigens auch sehr sinnvoll, weil wenn du die Transformation deiner Stadt planen willst, solltest du wissen, wie viel Ölheizung du hast,
genau,
und wie viel du substituieren musst. Und du solltest auch wissen, wo liegt dein Fernwärmenetz, damit du diese Häuser da anschließen kannst. Und um das alles richtig zu berechnen, haben wir auch genaue Energieverbräuche dieser Häuser. Mhm. Ja, die hat ja der Energieversorger auch, deshalb ist es häufig unser Kunde.
Ja.
Das ist notwendig und sinnvoll, aber das musst du nachher wieder abstrahieren und Unschärfe reinbringen, wenn du es veröffentlichst.
Klar, weil
also du solltest ja nicht wissen, wie viel dein Nachbar aus seiner PV-Anlage zieht und beziehungsweise wie viel er verheizt.
Aber ich kann vielleicht dann, also ich verstehe das so, kann vielleicht irgendwann perspektivisch sehen, nur so, okay, meine Straße wird grüner, wir kommen voran.
Genau.
Jetzt gehe ich nochmal zurück auf den Klimaschutzmanager, der alle Rechte hat, der bis runter kann.
Ja.
Auf das einzelne Haus. Ich frage mich gerade, wie sind die Daten, sind das denn alles öffentliche Daten, die er da reintut? Sind die alle, so werden die statistisch erhoben von so einem statistischen Landesamt oder so? Wie wisst ihr, welche, ja, was habe ich da für eine Heizung drin?
Ja.
Habe ich vielleicht eine Fußbodenheizung? Und also ich kann mir vorstellen, diese Sachen, wo liegt das Fernwärmenetz, diese Daten sind dann diesen GIS-System bei den Stadtwerken für die technische Planung. Sowas ist ja da. Ihr müsst es dann in euer System reinkriegen. Ihr habt das, glaube ich, auch geschafft, dass sowas funktioniert. Gehe ich mal von aus. Aber wie kommt so der ganze andere Nitty-Gritty-Kleinkram da rein?
Ja, also wir ziehen wirklich sehr viel aus, erstmal aus öffentlich verfügbaren Daten.
Mhm.
Du hast von den statistischen Landesämtern sehr viel energetische Grundlagendaten. Ja. Die dann häufig auch bis auf kommunale Ebene erhoben sind, zum Beispiel, wenn du Treibhausgase berechnen willst, netter Fun Fact, wir zählen jedes einzelne Huhn und jede einzelne Kuh, weil wir haben ja Treibhausgasemissionen, nicht nur CO2. Das heißt, ja. Methan wird genauso eingerechnet. Das heißt, damit fangen wir an. Dann ist die zweite Datenquelle, die dann die Stadt selber, die besorgt uns das Gebäudemodell oder beauftragt uns das Gebäudemodell zu besorgen. Dann haben die häufig das Solarkataster und natürlich die sonstigen Katasterdaten, die wir benutzen. Und dann, weil wir immer sagen, es ist eine Kollaboration, sagen wir immer, der Energieversorger oder die Energieversorger müssen mit an Bord, weil die haben die Verbrauchs- und Produktionsdaten der Energien, ja, und die kommen dann von denen. Also okay. Netzdaten, Verbrauchsdaten, Produktionsdaten.
Also wenn ich als Stadt Neumünster mit den Stadtwerken Neumünster schon mal in dem Projekt zusammen unterwegs bin, dann kriege ich schon mal eine ganz gute Datenbasis, wenn ich vorausgesetzt, ich komme an alles dran.
Ja. Also ich möchte ein Beispiel nennen, was ein Setting ist, was wir Gott sei Dank in der Zwischenzeit immer häufiger haben. Ein toller Termin mit einem tollen potenziellen Kunden nächste Woche. Da ist es initiiert vom Stadtwerk. Da sitzt das Stadtwerk, da sitzt die Stadt mit Bauamt, mit Klimaschutzabteilung. Dann ist die kommunale Energieberatung mit dabei. Dann ist ein Ingenieur Büro dabei.
Also auch private.
Genau, welches Klima- und Wärmekonzepte oder Planungen macht. Dieses Setting ist perfekt. Ja, wenn die alle sagen, und übrigens haben die immer mehr eine größere Freude dran, normalerweise hast du da vielleicht auch wieder konträre Sachen, aber die haben alle ein Win-Win. Ja, du brauchst die Schornsteinfeger dann übrigens noch dazu in Deutschland. Jeder tut was in dieses Gefäß, in diesen Topf rein. Und dann kommt vorher mehr raus, wie wenn es jeder einzeln macht, beziehungsweise einzeln geht's gar nicht. Das ist ganz wichtig.
Schornsteinfeger-Thema, ne? Ich weiß, du hast das ja beim letzten Mal auch auf dem Stadtwerke Innovation Day da vorgestellt, mit deinem Schweizer.
Dem Marc Metri von der Energie 360 Grad.
Und da kamen wir so von so einem deutschen Stadtwerke Menschen die Frage, ja, aber diese Schornsteinfeger oder auch Sanitär- und Heizungsbau, die wollen uns diese Daten ja gar nicht geben, weil die wollen ja weiterhin, ja, die wollen es einfach nicht, die wollen vielleicht nur fossil bleiben und ich merke es privat auch, ne? Also da gibt es schon auch Leute, die da sehr gerne noch bis zuletzt die Gasbrennwerttherme nochmal verkaufen und dann natürlich. Ja. Wie ist das jetzt? Also in der Schweiz brauchst du die eigentlich nicht, diese Zustimmung von denen? Ist das so irgendwie anders?
Nee, gewesen? Also da gibt es wirklich ein tolles zentrales Register,
ja.
Die gepflegt sind, kommt übrigens aus der Versicherungswirtschaft. Ja. Weil wenn du dir überlegst, du musst es ja in Deutschland bei jedem Gebäude auch angeben, an deiner Versicherung, und dort haben die das über die Versicherung gemacht, weil die in kantonaler Hand waren. Das ist ganz spannend. Also wir hatten das sehr früh. Ich kann aber sagen, dass es in Deutschland, seit wir da gesprochen haben, das ist jetzt fast schon wieder ein Jahr her, sich sehr viel getan hat. Also mit den Gesetzesinitiativen in Baden-Württemberg und in Schleswig-Holstein, die ja explizit Blaupause sein soll für die aktuell entstehende bundesdeutsche Gesetzgebung.
Okay. Die sind schon ein bisschen weiter als die.
Ja, da funktioniert das echt toll. Und auch in NRW teilweise. Die Schornsteinfeger wissen um die Notwendigkeit ihrer Daten und es gibt sogar schon geregelte Formate. Also in Baden-Württemberg funktioniert das sehr gut. Mhm. Ja, okay. Und also ich glaube, das wird noch. Vielleicht wird es noch ein Jahr oder zwei dauern, aber das Thema ist erledigt. Mhm. Es gibt auch keinen Grund dafür. Ich brauche diese Daten, um eine regionale Energiewende zu schaffen. Mhm. Diese Daten sind da. Ja, ich verstehe wirtschaftliche Bedenken einzelner Gruppen, aber es geht hier ja nicht darum, den Schornsteinfeger irgendwie ihr Geschäft madig zu machen, sondern ich brauche die Daten für, was wir immer eine Sekundärverwendung nennen.
Ja.
Und dazu müssen die her. Und zur Not.
Aber klar, so ein Schornsteinfeger, der fegt halt nichts mehr bei PV und Wärmepumpe, ne? Da ist dann halt.
Das ist richtig, aber ich glaube, das wird nicht das Problem sein.
Nein, die Schornsteinfeger werden das nicht aufhalten.
Es gibt so viel zu tun. Es wird auch für diesen Berufsstand in Zukunft, glaube ich, alle Möglichkeiten geben. Aber ich glaube, die Zeiten, wo einzelne Partikularinteressen wirklich zu bremsen werden, die sind vorbei.
Ja.
Das
glaube ich, das glaube ich auch. Es ist, glaube ich, es wird auch, dass unheimlich viel Geld da auch zu verdienen ist. Manche sprechen ja auch von so einem grünen Wirtschaftswunder. Es liegt halt für manche Branchen vielleicht nur so ein paar Schritte rechts des Weges, wo man aktuell ist. Ne? Also
richtig.
So ein Stadtwerk liefert halt heute noch die Energie einfach mit Kilowattstunden und ist noch nicht so drin im Spiel mit PV und mit Wärmepumpen oder wie Gebäudesanierung. Das ist noch nicht so deren Playing Field. Aber es ist eine Nachbarschaft, ist dran. Und vielleicht gibt es da noch so ein paar Haltefäden, aber so weit muss er auch nicht gehen.
Also übrigens, Timo, du kennst das ja, die Diskussion hierzu hat ja zugenommen, dass wir eher ein Ressourcenproblem in der Umsetzung bekommen werden, dieser regionalen Energiewende, weil wir nicht genügend Handwerker haben und nicht genügend Umsetzer. Wir gehen da immer noch einen Schritt weiter. Und deshalb sagen wir, du brauchst auch solche Lösungen wie unsere. Kann ja auch gern welche von anderen Herstellern sein. Aber du hast ein ganz anderes Problem. Du hast bereits im Planungsprozess nicht genügend Ressourcen. Wir stellen jetzt momentan fest, dass sehr viele Ingenieure und Planungsbüros auf uns zukommen und sagen, Gottes Willen, ich soll jetzt hier plötzlich 20 Planungen, Wärmeplanungen machen. Und jedes Mal muss ich die Daten sammeln, muss sie wieder in eine richtige Form bringen. Ja, und nachher ändern die sich noch oder es kommen neue Daten dazu. Das ist extrem aufwendig. Ich kriege das ohne digitale Lösung gar nicht hin. Ja, also das schon im Planungsprozess haben wir ein Ressourcenproblem. Also wenn das mit der Wärmeplanung jetzt losgeht, also wir spüren das in Baden-Württemberg ganz extrem gerade. Also ich glaube, die Stadt, die jetzt die Wärmeplanung nicht ausgeschrieben hat, die wird ein Problem bekommen, weil sie einfach Absagen von den Ingenieurbüros bekommen. Und es gibt aber noch einen nächsten Punkt, die verantwortliche Exekutive für einen städtischen Transformationsprozess liegt ja in der Verwaltung. Ja, die Politik gibt den Auftrag und die Verwaltung muss es dann umsetzen. Und auch in der Verwaltung haben wir ein Ressourcenproblem. Ja, und da rede ich jetzt gar nicht davon, dass die das selber machen, sondern allein in der Beauftragung, in der Koordination dieses Prozesses, da haben wir zu wenig Leute und auch deshalb musst du es wieder digital unterstützen. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten noch gar nicht bewusst. Jetzt werden alle sagen, wir setzen uns hehre Ziele und juhu, let's go, weil die Finanzierung wird, glaube ich, in den nächsten Monaten auch noch geklärt. Ja, wie wird es überhaupt finanziert? Und dann wird das große O kommen, weil man feststellt, oh je, wie machen wir das ressourcentechnisch überhaupt? Und zwar schon zu Beginn des Prozesses.
Ja. Okay. Ich bin gerade ein bisschen am Nachdenken. Ich gehe noch mal wieder ein Stückchen zurück. Ach nee, eine Frage habe ich jetzt noch vergessen. Eine letzte vielleicht Datenfrage noch mal. Jemand fragte mich, als ich diese Idee von diesem digitalen Zwilling auch schon mal ausprobiert habe, bei der Wärmeplanung und bei diesem Wärmepumpending. Da ist es ja immer so wichtig zu schauen auch, was haben die Leute für Heizungen. Ne? Also haben sie so Flächenheizung, haben sie Fußbodenheizung? Wie wichtig ist diese Information aus deiner Sicht und kommt man an sowas ran oder oder das ist ja wirklich in der Wohnung, ich weiß gar nicht, braucht man das und käme man im Zweifel daran oder kann man sagen, nee, ist auf so niedrig muss ich es eigentlich gar nicht haben für meine.
Das ist eine gute Frage. Also doch, also ich muss gewisse Details natürlich schon haben, die kann ich aber immer ableiten. Weil es geht ja darum, bestehende Heizsysteme zu substituieren und dafür muss ich eben schon wissen, okay, was ist für ein Gebäude, wie alt ist es, wie ist es saniert. Ich muss überhaupt erstmal wissen, habe ich eine mögliche Konkurrenz zur Fernwärme, ja, oder findet da eine Verdichtung statt? Also sind wir wieder an dieser Abhängigkeit und Interdependenz des ganzen Systems. Ich muss mir überlegen, passiert in meinem Quartier was oder muss ich nur dieses einzelne Haus jetzt betrachten? Mhm. Also diese sind schon alle relevant. Wir machen aber dann zum Beispiel echt ein Cut. Also was wir nicht mehr machen, ist die Planung oder digital unterstützte Planung für eine Quartiersanierung. Da muss das Planungsbüro ran. Ja, da kommst du mit IT nicht mehr weiter, weil da hast du so viele Individualitäten. auch solche Einflüsse oder Parameter, die du nur ungenau oder eben vielleicht gar nicht hast, da muss der Ingenieur dann vor Ort. Da sind wir eigentlich nur noch die, die helfen, wenn die Stadt Ja sagt, die Daten wieder rauszugeben, damit die ihre erste Erhebung machen können. Aber dann musst du ins Detail.
Das heißt, also wie war jetzt deine Antwort auf die Frage? Brauche ich diese Information?
Ja, du brauchst diese Information.
Okay.
Aber sie hat ihre Grenzen. Also die uns fragen unsere Kunden wirklich häufig, also auch die Städte, Mensch, eben kann ich denn dann genau sagen, wo eine Wärmepumpe hinkommt und wo nicht?
Und wo nicht, genau. Das wäre für
mich. Nein, vergiss das. Mhm. Das geht nicht. Du kannst sehr wohl sagen, ihr habt zu viel Öl und ihr habt den und den Wärmeanteil oder Möglichkeiten in der Wärme. Daraus ergibt sich, dass euer Geothermie und Wärmepumpenanteil in Zukunft so und so hoch sein wird. Ja, aber zu sagen, und das und das und das und das Gebäude,
aber ja, verstehe. Aber wie kann ich denn simulieren? Also ich sagte, ihr könnt modellieren. Ja. Wie mache ich das? Also was kann ich denn da? Also ich bin jetzt wieder Stadt Neumünster, ich habe dieses, alle Daten sind da, alle sind fein. Jetzt merke ich, also jetzt würde ich ja vielleicht in meiner Vorstellung irgendwo sehen, hey, in diesem Quartier, das sind die Werte aber ganz schön hoch. Okay, und dann gehe ich da rein und sehe so, was, wie geheizt wird, so. Und jetzt will ich sagen, okay, jetzt stelle ich mal alles um von Öl auf Gas, alles um von Gas auf PV. Wie, kann ich das dann so anklicken und sagen, das male ich mir dann so und dann habe ich einen neuen Wert?
Also, ich gehe nochmal eine Ebene höher. Also, deshalb immer wieder, stell dir vor, du fliegst jetzt auf Neumünster, ziehst du Neumünster als Ganzes. Das heißt, als erstes interessieren dich ja erstmal die globalen Parameter. Ja? Und jetzt kommt schon wieder der Vorteil eines solchen digitalen Systems. Du kannst relativ schnell in Benchmarking gehen. Also wir können sagen, ein PV-Dachflächenausbau ist im Vergleich zu deinen Nachbargemeinden oder zum Bundesdurchschnitt extrem niedrig.
Okay.
Mhm. Wir können ja sagen, dein Gebäudebestand ist sehr alt.
Ja.
Ja, also ist das ein Thema. Und du bist von deiner Umgebung her und vom Potenzial her, könnte bei Neumünster wahrscheinlich sogar stimmen, so als mittelgroße Stadt, hast du ein tolles Potenzial für PV-Freiflächen.
Okay, das ist aber
also
so.
Das ist erstmal diese Stoßrichtung, weißt du, da fängt es ja schon an.
Okay, aber das ist diese Ist-Aufnahme mit gewissen Stoßrichtungen aus Benchmark.
Genau, du siehst die neuralgischen Punkte, ja, und jetzt kommt das, was du gerade gesagt hast. Es kommt raus, keine Ahnung, in deinen Privathaushalten hast du einen Anteil von 75% an Öl- und Gasheizung. Im Bundesdurchschnitt, 20% zu hoch. Weißt du, okay, du musst da ansetzen. Und jetzt fangen wir an zu simulieren. Was passiert, wenn du in den nächsten 5 Jahren, und das kannst du per Knopfdruck machen, das ist echt sehr schick, jedes Jahr 10% deiner Ölheizung substituierst. So viel durch Wärmepumpen und so viel durch Fernwärmeanschlüsse. Ja, und dann drückst du auf den Knopf simulieren und dann zeigt der dir wie hoch sind denn die CO2-Emissionseinsparungen? Also was erreichst du da damit? Mhm. Auch da fehlt es ja schon. Du musst ja als erstes mal wissen,
bringt das was?
Gebäudesanierung oder ist die Substitution jetzt oder der Ausbau von Dachflächen, ist es überhaupt mein Hebel?
Mhm.
Ja, also du weißt ja, wir sind schon spät dran. Das heißt, es ist extrem wichtig, diese Big Points am Anfang zu machen. Ja, und allein diese Einschätzung, das Wissen fehlt heute. Und da setzen wir an und das erzeugt einen extremen Mehrwert. Ja, so, und wenn du das hast und sagst, okay, ich habe mich jetzt entschieden, ich mache hier 3 Fußballfelder PV-Freifläche, Tempolimit in der Stadt und in die Innenstadt darfst du nicht mehr rein. Mhm. Ausbau der PV-Freiflächen, Neumünster ist eine alte Stadt, oder?
Keine Ahnung, ja.
Klar. Also, wir haben nicht viel denkmalgeschützte Gebäude, also könnten wir da auch noch einiges machen. Mhm. Und wir bauen unser Fernwärmenetz aus und. Das sind unsere Stoßrichtungen. Und jetzt geht es an die Planungs- und Ingenieurbüros, die dann jetzt sagen, okay, pass auf, wir haben mit unserem System, haben wir das und das Quartier entdeckt. Mhm. Ja, und hier stellen wir die PV-Freiflächen hin. Und die gehen dann in eine Detailplanung.
Mhm.
Die nutzen noch unsere Daten und geben dann nachher auch ihre Daten wieder in das System ein.
Was kommt denn zurück von denen? Also du sagst, okay, ich will das machen, dann planen die das. Was kommt, die Einsparung vor allen Dingen? Oder?
Exakt. Also stell dir das so vor, du hast eine Quartiersentwicklung mit allem drum und dran, also einer Fassaden. Sanierung und Ausbau von PV-Dachflächen und neue Heizsysteme, dann planen die das im Detail und diese Plandaten kommen bei uns wieder rein. Also das heißt, wir wissen dann, weil der Planer es so festgelegt hat, da ist jetzt noch eine Ölheizung drin, ja, und da kommt aber eine Wärmepumpe rein und zwar im Verbund was Größeres für den ganzen Block und der steht 2025. Ja. Und dann pflegen wir das wieder ein, weil dann bist du wieder in diesem Monitoring, wo du sehen kannst, okay, haben wir denn die Maßnahme, setzen wir die denn jetzt auch um und bringt die erwarteten CO2-Einsparungen.
Und wenn ich jetzt sage Verkehr nochmal, ich sage, okay, ich mache die Innenstadt frei und ich will auch, weiß ich zum Beispiel, wie viele Autos in meiner Stadt jetzt schon E-Autos sind oder nicht. Ja. Und dann weiß ich auch, wo ich dahin muss. Ja. Wusste dann aber auch, wie viele Ladepunkte ich brauche. Simuliert das Ding mir dann auch, ja, wie das mit dem Netzausbau dann klappt, so ob das überhaupt geht? Ich verteile da überall meine Punkte und sage, da müsste es hin. Oder ist das auch was ein Planungsbüro dann machen oder wieder zurückspielt?
Ja, also das ist ein sehr schönes Beispiel, weil da gibt es diese Zweiteilung auch. Also wir haben diesen Use Case mit großen Kunden im Südwesten von Deutschland realisiert. Mhm. Die haben das gemacht, wo wirklich der Ausbau der PV-Dachflächen und der Ladesäulen simuliert wird und die Auswirkungen auf das Niederspannungsnetz. Mhm. Ja, um die notwendigen Investitionen auch in diese Infrastruktur abschätzen zu können und zu sagen, wo sind denn neuralgische Punkte? Mhm. Auch wieder schön mit diesem Schieberegler, da siehst du das. Mhm. Und das kannst du mit solch einem System sehr wohl, sehr, finde ich, valide, großflächig simulieren. Du hast aber trotzdem natürlich nachher im Detail Netzanschlüsse oder Kurzschlussberechnungen, dann trotzdem noch wieder Detailberechnungen in der Netzplanung dahinter, die wir in unserem System nicht mehr abbilden, weil wir das ja langjährig und großflächig machen. Das wird dann wieder von den Spezialisten im Nachgang detailliert.
Habt ihr denn schon Erfahrung? Ich frage mich gerade, wenn jetzt so ein gestandener Netzplaner von so einem Stadtwerk so, wenn der euer Tool sieht, denkt er, das ist so Hausformprogramm mit Mickey Maus Abbildung und ich plane nochmal so richtig. Also das, so nimmt er euch, also nimmt er das für bare Münze, was da drin steht? Kann mir vorstellen, dass manche auch sagen, nee, das rechne ich zu Hause nochmal auf Karo-Papier nach und vorher glaube ich es nicht. Oder habt ihr schon Erfahrung, ob da auch?
Na, definitiv, ja klar. Also man muss natürlich eins sagen, also unsere Systeme haben sehr wohl eine Validität. Ja, also wir würfeln da ja nicht, beziehungsweise wir arbeiten da ja auch dann mit den Netzplanern und unseren Kunden entsprechend zusammen. Also das kommt ja auch von den Profis. Aber man sagen muss, wir arbeiten, weil wir natürlich die ganze Stadt betrachten und weil wir einen 20-Jahres-Zeitraum betrachten, natürlich mit gröberen Parametern. Ja, wir sagen sogar, ich muss dort aufhören, weil alles andere wäre eine Pseudodetail, wo du nicht weißt, was passiert. Ja, das heißt, also unsere Modelle sind sehr valide und das wird von den Kunden auch anerkannt, aber sie gehen einfach nur bis zu einer gewissen Tiefe und dann halten wir uns auch ganz bewusst wieder raus.
Mhm. Ja. Aber an diese GIS-Systeme und in den Stadtwerken, kommt ihr da eigentlich gut ran? Ist das immer noch so ein Mega-Integrationsschnittstellen-Thema oder könnt ihr, oder was ist, wenn in so einem Projektverlauf, wenn ihr das Ding aufsetzt, müsst ihr da nur die API-Schlüssel eingeben und dann habt ihr da euer Modell zusammen oder ist da noch viel Arbeit im Moment?
Also, wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre.
Ja, genau.
Und es hat sich sehr gut entwickelt. Ja, also jetzt nehmen wir da dein Beispiel Neumünster. Wenn jetzt Neumünster kommen würde und sagen, so, wir spielen jetzt alle Energiedaten ein und alles, was wir so momentan machen, dann kommen wir in 20 bis 30 Tagen sehr weit. Mhm. Ja, um die Daten einzuspielen und zwar im hohen Detaillierungsgrad. Also inklusive Netze, Produktionsverbrauchsdaten und was es noch so alles gibt, erneuerbare Energien. Das hat früher viel, viel länger gedauert. Ja. Mhm. Aber es ist immer noch so, du hast unterschiedlichste Datenquellen, immer eine eigene Formatierung. Du kannst das nicht vollständig automatisieren. Mhm. Du kannst nur versuchen, es immer stärker automatisiert zu machen. Und sag ich mal, mit jeder neuen Stadt, die bei uns zukommt, und in der Zwischenzeit ist es ja eine ganze Menge, wird das natürlich immer besser und einfacher.
Okay, so, jetzt habe ich in Neumünster das, jetzt habe ich das alles drin, kann es auf jede Ebene runter, kann Planung, Büros, Daten rausgeben, kriegst sie wieder rein.
Du kannst das mit deinen Bürgern kommunizieren, wie hoch die CO2-Emissionen sind und was ihr alles schon erreicht habt in den letzten 4 Jahren und jetzt vorhabt.
Bin aber auch natürlich transparent, ne? Bin dann irgendwie auch überprüfbar auf meinem Pfad dahin.
Ja.
Okay. Gibt es da denn auch andere? Du hast vorhin gesagt, es gibt auch Wettbewerber. Machen das noch andere? Oder weil du hast ja mal 2011 gesagt, das gab es damals noch nicht. Ihr habt euch umgeschaut. Sind da inzwischen auch so ein paar andere draufgekommen? Irgendwelche GIS-Systemhersteller und sagen, Moment mal. Ich sattel das auch drauf. Oder wie ist euer Umfeld da?
Ja, also unser Wettbewerbsumfeld ist eigentlich sehr bunt, möchte ich es mal nennen. Also das Häufigste, was wir erleben, sind eigentlich Wettbewerber in speziellen Applikationen oder Use Cases. Also es gibt einige Anbieter, die auch CO2-Bilanzierung machen. Natürlich gibt es insbesondere in Deutschland eine ganz tolle Szene und viele gute Firmen, die sich um das Thema Elektrizitätsnetzplanung kümmern. Ja, also Netzanschluss ist ja bei uns ein großes Thema. Und da gibt es gute alte Bekannte, mit denen wir meistens ein sehr freundschaftliches Verhältnis haben, die dort sehr gut sind. Dann, du hast es selber gesagt, wenn du natürlich zu den großen GIS-Herstellern gehst, die sagen, ja, das ist eine Karte, ja, und das können wir doch auch alles. Also das ist dann die nächste Schiene, dass du in der Zwischenzeit viele große findest. Also es tummelt sich Microsoft, Google, IBM, natürlich alle in diesen Themen, weil sie ja die strategische Wichtigkeit dieser digitalen Zwillinge im großen Kontext erkannt haben. Und dann sehen wir wirklich in der Zwischenzeit auch ein paar MeToo-Anbieter, die auch den ganzheitlichen Ansatz wie wir verfolgen, ein paar kleinere. Aber die haben natürlich auch noch ein bisschen Weg zu gehen.
Okay. Also, hat man da auch so einen Vorteil, dass man sagt, so ein bisschen der Early Mover, der schon, ich meine, jede Stadt kann nur einmal abgeben, also, ne?
Also, ich kann nur rezitieren, nicht ganz genau zitieren. Elon Musk hat das vor ein Weilchen nochmal gesagt. Das ist ein Riesenunterschied von einem Pilot hin zu einem Produktionsprozess, ja. Und wir haben 2000 Kommunen auf Live-Systemen, können das jetzt skalieren. Das war das, was uns die große Arbeit in den letzten Jahren gemacht hat. Ich habe dir vorher gesagt, vor 10 Jahren sah unser System ähnlich aus. Aber da wäre halt bei 4, 5 Kommunen
Schluss gewesen.
Und alle die Sicherheitsaspekte, die DSVGO-konformen Aspekte abzubilden, User-Management zu machen, das ist das, wo du viele Millionen investierst, wo du vorne dran gar nicht so viel siehst.
Ja, klar. Also viel in den Keller gesteckt, in die Skalierungsfähigkeit. Wie habt ihr dann 2000 Kommunen da reingekriegt? Waren jetzt 2000 Kommunen eure Kunden? Und du kannst schon sagen, ich kann auf meiner Website 2000 Referenzen oder wie? Oder habt ihr mal
ein paar? Ja, also das ist, wir dürfen das sagen, weil es wirklich so ist, weil 2000 Kommunen und Städte unsere Software nutzen, sind dann theoretisch sogar ein paar mehr. Wir haben aber nur die Produktiven genommen. Wir haben aber auch ganz offen gesagt, natürlich beileibe nicht so viel Kunden, weil wir durch die großen strategischen Kunden, die wir haben, die beide mit E anfangen, natürlich einen entsprechenden, perfekten Partner haben, der die Kunden unter ihren Labels mit unserer Software bedient.
Ach so indirekter Vertrieb. Und dann kommt ihr auf die...
Nein, so würde ich sie jetzt natürlich niemals beschreiben.
Nein.
Aber wir haben natürlich den Vorteil, dass sie das ihren Kunden weitergeben. Aber natürlich auch die Hoheit über das System haben, das muss man auch ganz klar sagen, aber es hilft uns in der Verbreitung.
Aber im Norden, also jetzt, ich meine, ich weiß immer, in der Stuttgart, EMBW, E.ON, aber wer macht es dann im Norden? Wer ist da so der Pusher, wenn so ein Bundesland schon so weit vorne ist? Wer kannst du das sagen?
Also ich glaube, da findet sich der Pusher noch gerade.
Okay, der sucht sich und findet.
Vielleicht kann ich da sehr bald Neuigkeiten geben.
Ja, okay.
Das Interessante ist, Wenn du jetzt so in Norden gehst, also Norden von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, dort haben wir interessanterweise die Kommunen direkt, da gibt es ein paar ganz innovative Kommunen, die direkt mit uns die Projekte machen, beziehungsweise mit unseren Partnern, also zum Beispiel Hildesheim ist da wirklich ganz weit vorn dran, mit unserem Partner Answar haben wir die Freude, dort in Ferl was zu machen, eine kleine, aber sehr innovative Gemeinde. Da sind es eigentlich eher direkt dann die Städte, auch wieder zusammen mit den Stadtwerken, muss man sagen, aber da sind es jetzt nicht die großen Energieversorger.
Okay, und wie sieht das im Ausland aus? Wer tummelt sich da noch? Die sind ja manchmal sowieso weiter oder haben es eh schon seit Jahren. Ist das, wie ist das Bild da? Hast du da einen Blick drauf?
Ja, also wir beschäftigen uns da momentan aufgrund unserer Finanzierungsmittel natürlich sehr stark damit. Also ich wäre noch so selbstbewusst zu sagen, es tummeln sich jetzt nicht zig Systeme, die auf dem Niveau oder besser sind. Mhm. Ja, ich glaube, dass du da in der Schweiz und in Deutschland halt schon die Umgebung gefunden hast, die sich da sehr, sehr früh damit beschäftigt hat. Wir sind leider nicht mehr die Klimafighter-Leader in Deutschland, aber wir waren sie mal, vielleicht werden wir sie ja wieder. Das spürst du schon. Und ich glaube, dass das eigentlich eine perfekte Basis ist, um aus der Schweiz und aus Deutschland raus dann weiter nach Europa und auch auf alle Fälle rüber in die Staaten zu gehen. Mhm. Also es gibt ein paar, aber nichts, vor was wir uns fürchten.
Was ich mich noch frage, auch Thema Daten, Thema Internet of Things, so IoT. Gab es da auch schon mal zusammen so eine Zusammenarbeit mit einem Stadtwerk oder einer Stadt, die auch über IoT ganz viele Sensoren ausgebracht haben, meinetwegen, um auch schon in jeder Straße irgendwie Feinstaub oder was auch immer zu messen? Gab es sowas auch schon mal, dass ihr sowas eingebunden habt?
Nein, also wir haben das produktiv noch nicht gemacht, sondern wir haben jetzt die ersten zwei Projekte, wo das geplant ist als Thema.
Okay. Weil da kommen wir auch nochmal.
Wenn du einen digitalen Zwilling hast, brauchst du noch die Feinstaub-Messstelle ein. Das ist eigentlich technisch kein Problem. Mhm. Da warten wir eigentlich eher noch ein bisschen auf die Städte.
Also die Daten, das wird ja mehr werden, denke ich mal, wenn es technologisch da und da wird dann ja immer jemand fragen, kriegen wir das nicht als Layer dann mit in solches System, wie wir es hier haben. Jetzt komme ich nochmal drauf. Was ist mit diesem Datenschutz? Wie habt ihr das jetzt gelöst? Ne? Ich denke jetzt gerade, wenn du so einen Krieg vor Augen hast und du hast jetzt und dir jemand hackt sich da in deinen digitalen Zwilling, dann braucht er damit nur sein Waffensystem zu kombinieren und dann kann er per Klick da ziemlich viel zerstören. Ne?
Ja,
wie macht ihr das sicher oder wie?
Also dazu vielleicht zwei Dinge. Ich schicke immer voraus, ja, es bestehen Gefahren und Risiken. Sollte die, weil wir das in Deutschland häufig spüren, insbesondere bei den kommunalen Kunden, man darf die aber nicht als K.O.-Kriterium nutzen, sowas nicht zu machen. Ja, weil wir müssen es auf diese Weise digital machen. Die Konsequenz wäre zu sagen, dann lassen wir das halt mit der Klimatransformation. Ja, also
es geht nicht um das Ob.
Ne? Ich hoffe, die ein oder andere Stadt hört uns auch zu. Ich möchte immer nur sagen, wir kennen das Thema sehr gut. Ja. Aber wie du richtig sagst, es geht immer um die Frage, wie löse ich das? Ja, man kann es lösen. Wie haben wir es denn konkret gemacht? Also als erstes sind wir durch ziemlich enge, harte Täler gegangen, natürlich bei unserem großen strategischen EVU-Konzern.
Ja.
Weil die natürlich dann sehr großes Auge drauf hatten. Aber ich nehme das immer so ein bisschen als Gütesiegel. Die haben unsere Systeme nachher freigeschalten. Das ist das Gleiche wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Da ist es ein System vom Landesministerium. Kann man sich vorstellen, da ist viel passiert im Vorfeld.
Ja.
Und wir fahren zweigleisig. Also das eine ist, wir verlassen uns wirklich auch auf unsere Technologiepartner wie zum Beispiel AWS, also große Cloud-Anbieter, die einfach die entsprechenden Mechanismen und das Know-how haben, um sowas sicherzustellen.
Ja. Ich wüsste auch von der Performance jetzt nichts, wer das so hinkriegen kann, wenn ihr jetzt quasi alle, weiß nicht, wie viele Städte und Kommunen es gibt in Deutschland, aber wenn da nur die Hälfte drin ist, brauchst du ja erstmal nur, noch nicht mal die Sicherheit, aber die Performance oder, ne, die
das hat. Also das geht Hand in Hand. Ja. Das ist richtig. Also du kannst es technologisch eigentlich nur so lösen. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Was auch noch wichtig ist, trotz unserer extrem hohen Datensicherheitsanforderungen, also ich kann ja zum Beispiel noch was sagen, du kannst es natürlich abbilden, das war nicht eine große Datenbank, wo alle Städte drin sind, sondern es hat wirklich jeder noch seinen einzelnen, zwar in der virtuellen Cloud, aber trotzdem physisch getrennte Tenants. Mhm. Das muss alles sichergestellt werden und wir haben jetzt keine Kritis-Anforderungen, weil wir die Systeme nicht steuern, was nochmal was anderes ist. Also du könntest selbst mit dem Zugang bei unseren Systemen nichts direkt kaputt machen. Mhm. Wir tun aber so, als wäre das der Fall und richten danach unsere Sicherheitsmaßstäbe aus. Mhm. Und ja, du brauchst große, starke Partner.
Ja. Sonst geht's,
du hast keine andere Chance heutzutage. Ja.
Und was kostet das mich jetzt so als Stadt? Jetzt bin ich in Neumünster, 80.000 Einwohner. Ich habe mal irgendwo gesehen auf euren Seiten, dass es auch so je Einwohner geht, was ja ganz cool ist, wenn dann die 80 Millionen irgendwann da drin sind aus Deutschland. Aber wie, was muss ich da berappen, wenn ich jetzt so eine Stadt bin? Und.
Okay. Also du kennst die Standardantwort in so einem Thema. Ja, das kommt drauf an. Mhm. Aber wir können Indikationen geben. Also wir sagen, für ein fortgeschrittenes System musst du 1 Euro pro Einwohner und Stadt, ein Einwohner und pro Jahr rechnen.
Mhm. Also ja. 80.000 Euro.
Das heißt, bei Neumünster 80.000, genau. Mhm. Jedoch, das kann auch noch mehr werden. Ja, weil wenn du da ein Smart City System draus machst, das alles rund um das Klima für dich macht, kommen dann noch unterschiedliche Module dazu. Die kommen dann zum Beispiel gar nicht mal nur von uns, sondern vielleicht auch von anderen Anbietern oder von deiner Universität. Das erzeugt natürlich alles Kosten, also es kann auch noch hochgehen. Das ist allerdings nichts, also Gottes Willen, 80.000 pro Jahr. Wenn du jetzt mal die Stadt Neumünster nimmst, was die Transformation der ganzen Umsetzung, also die ganzen Umsetzungsmaßnahmen in den nächsten 10 Jahren kosten werden, wirst du jetzt wahrscheinlich von 800 Millionen rechnen. Und wenn du da Unterstützung hast, die dich nur in einer Maßnahme das Richtige tun lässt.
Oder lassen lässt.
Ja. So ein System bezahlt. Mhm. Und man muss auch noch sagen, weil die Gemeinden ja gerade erst ihre Finanzierungsansätze finden und nicht jeder so ein innovatives EVU vielleicht im Background hat, haben wir auch schon so Einstiegsangebote von 20 bis 30 Cent. Mhm. Ja, weil wir sagen, okay, fangt einfach mal mit was Einfachem an, der CO2-Bilanzierung, eurem ersten Gebäudemodell mit den Energieverbräuchen pro Quartier, da kann man schon sehr viel machen, das hat schon einen hohen Mehrwert und muss nicht gleich in eine hohe Investition reingehen.
Oder gab es da dann schon so, ich kann mir vorstellen, dass manche sagen, ja, aber pro Jahr kann ich es nicht ganz kaufen, gibt es da so mit diesem Mietmodell
Vorbehalte? Da tun sich die Gemeinden insbesondere natürlich noch schwer und auch die eine oder andere Netzgesellschaft beim Energieversorger, weil die natürlich gern aktivieren möchten und SaaS ist nun mal Aufwandskosten. Ja, sei sicher, wir haben die Diskussionen immer, aber es ist ein modernes Modell zum Vorteil des Kunden. Er zahlt das, was er nutzt. Er partizipiert von sinkenden Preisen und aus unserer Meinung macht es Sinn. Das heißt also, kaufen kannst du bei uns eigentlich nicht.
Mhm. Aber ich kann es, dieses White-Label-Modell, das ist, steht jedem offen. Also dieses, das,
oder? Ja klar, also gewhitelabelt wirst du eigentlich immer. Wenn du jetzt als Stadt Neumünster kommst, kriegst du natürlich so dein Neumünster-Logo und dein Neumünster-Einstiegsbildschirm. Also das Whitelabeling macht natürlich nur Sinn für Energieversorger, die eigentlich auch gleichzeitig Flächenversorger sind.
Mhm.
Ja, damit sie mehrere Kommunen bedienen und dann ein eigenes Label und eine eigene Marke dazu aufbauen. Mhm. Also unser toller Kunde in der Schweiz, die Energie 360, dort heißt das System Gemeindeenergieplattform.
Ja.
Schleswig-Holstein heißt es Klimanavi und im Süden von Deutschland heißt es Kommunalplattform. Also das hat natürlich dann auch was mit Marke und Label zu tun.
Aber wenn jetzt bei E.ON, wenn ich da mal, ich weiß, musst du jetzt nicht darauf antworten, aber haben jetzt so Gemeinden Bock von E.ON so ein Ding zu bekommen, also so zu mieten vom größten Energieversorger in Deutschland? Und das stelle mir, also dass sie sagen, nee, komm, ich wüsste jetzt gar nicht, was für ein Geschäftsmodell für die E.ON so dahinter steht. Ich würde mal denken, dass die meisten Kunden das gar nicht wollen.
Jetzt von so einem also sagen wir mal, das Geschäftsmodell für den Energieversorger wird jetzt immer deutlicher. Ja? Es wird nicht mehr im traditionellen angestammten Bereich sein, sondern eben in den Geschäftsmodellen dieser Transformation, also auch in der Umsetzung. Und dort kannst du dich natürlich mit so einer Lösung hervorragend bei deinen Kommunen positionieren. Weil was ist denn die Alternative? Sie müssen es selber machen. Da ist wieder das Thema Ressourcen und Finanzierung und öffentliche Verwaltung. Das nächste ist, ich sage immer, die Energieversorger sind schon prädestiniert für das Thema. Also A, haben sie das Know-how, um dich nachher auch in der Umsetzung zu unterstützen. Vielleicht nicht über alle Themen hinweg, aber zumindest sind sie die Energieprofis. Und das zweite ist, dass sie natürlich einen wesentlichen Teil der Daten haben, die du für diesen digitalen Zwilling brauchst. Und deshalb macht es doch Sinn, dass sie das System bereitstellen und so im Driver-Seat bleiben, wie wenn es, was jetzt teilweise in einigen Bundesländern schon passiert, sie per Gesetz verpflichtet werden, diese Daten ausgeben zu müssen.
Genau, und das ist ja eigentlich gut für so Verwaltung, weil die brauchen ja immer gemäß Legalitätsprinzip ein Gesetz, damit sie was tun oder nicht tun.
Ja, genau.
Aber braucht, was mich nochmal interessiert, ist es so, also in meiner Wahrnehmung muss es eigentlich schon unbedingt diese Kombination aus Stadt und Stadtwerk sein, weil klar haben die Verbräuche und so weiter, aber dieses ganze Stadtmodell und ich meine, das legen auch wesentliche Daten bei der Verwaltung, die das Stadtwerk jetzt nicht hat, oder?
Ja, klar. Natürlich. Und eben, wir bringen ja dann auch noch einen ganzen Teil mit. Ich meine, du kannst die Daten, die wir besorgen, theoretisch kann die sich jeder besorgen, aber da musst du erstmal das Know-how aufbauen. Wo sind die? Wie komme ich da ran? Wie werden die abgedatet?
Ihr habt die Telefonbücher schon mal abgetippt.
Das so muss jetzt, ist es. Ne? Wir haben die schon mal abgetippt und wir wissen, auf welcher Seite K anfängt, sozusagen. Das ist ein schönes Beispiel.
Also ihr bringt
das
mit.
Es ist definitiv ein Zusammenspiel. Und das ist aber auch das Spannende, wenn, also deshalb unsere fortgeschrittensten Projekte in der Schweiz und in Deutschland sind eigentlich die, wo Energieversorger häufig ein Stadtwerk und Stadt gut zusammen können. Ja, weil die sagen beide, hey, der Energieversorger sagt natürlich, boah, wenn ich jetzt wüsste, wie die Situation unserer Heizsysteme sind, das würde mir natürlich schon sehr helfen. Ja, das schmeißt die Stadt rein.
Ja.
Und der Energieversorger schmeißt dafür das rein, was die Stadt eigentlich gern hätte und wo der Energieversorger früher immer gesagt hat, kann ich nicht liefern, nämlich Energieverbrauchs- und Produktionsdaten sowie die Netzdaten. Ja, das ist also dann wirklich, wird ein Win-Win draus. Mhm. Und das spürt man echt, dass das eine andere Qualität in der Zwischenzeit kriegt. Das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen.
Ja, weil ich kenne auch so Stadtwerke, die haben nicht so eine gute Erfahrung gemacht mit Zusammenarbeit in der Stadt. Da gibt es ja auch viel Streit in manchen Gemeinden oder so Dinge. Und dann sagen die, naja, kann ich nicht selber erstmal anfangen, so, na, dann mache ich erstmal so einen CO2-Bericht für mich, so in der Scope 1, 2 und wollen das dann gar nicht so oder haben da auch irgendwie...
Aber du, Timo, da hast du, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass uns kulturell beziehungsweise vom Mindset da noch viel aufhält. Mhm. Ja, also wir kennen Gott sei Dank ja meist mit den Gegenbeispielen zu tun. Ja, aber da gibt es natürlich noch viele, wo sagen, geh mir weg mit denen aus der Stadt und geh mir weg in den Stadtwerken. Aber es ändert nichts daran. Es geht nur zusammen. Es kann keiner alleine. Und bis diese Prämisse, die muss begriffen und akzeptiert werden. Ja, das kann jetzt aus intrinsischer Motivation oder gutem Verständnis kommen. Und zur Not wird sie irgendwann durch Druck kommen, weil die das nicht so machen, die werden irgendwann gewaltig hinterherhängen und irgendjemand wird dann kommen, ob sie ihre Bürger sind oder ihre Wirtschaft oder der Gesetzgeber wird sagen, so Jungs, das war's jetzt. Jetzt zusammen an den Tisch.
Okay. Das vielleicht nochmal ein ganz gutes Stichwort. Ihr arbeitet ja auch mit Partnern zusammen und du hattest vorhin schon mal Answa erwähnt. Den Felix dort von Answa, den kenne ich auch mittlerweile ganz gut. Kannst du nochmal beschreiben, warum du da bei denen mitmachst und und vielleicht nochmal sagen, was die machen in eurer Partnerschaft?
Ja. Also wir haben jetzt, glaube ich, einige Punkte sogar schon andiskutiert. Mhm. Ich fange mal anders an. Enersys konzentriert sich auf die Entwicklung und Bereitstellung der Software. Wir sind wirklich ein Softwarehersteller. Mhm. Was wir aber jetzt bisher gesprochen haben, aber einige Facetten davon gestreckt haben, ist dieser Transformationsprozess. Und der ist viel vielfältiger. Mhm. Ja, da geht es um Stakeholder-Management. Da geht es wahnsinnig viel um Kommunikation zu den unterschiedlichen Stakeholdern. Es geht darum, die Politik zu beraten. Und es geht aber last but not least auch darum, diesen Transformationsprozess sowohl prozessual wie auch von den Themen her inhaltlich zu befüllen. Mhm. Ja, und das machen wir eben nicht. Ich sag mal, wir haben das früher gemacht, wir könnten das vielleicht auch, wir haben Klimaschutzmanager, wir haben Ingenieure, wir haben Chemiker, das haben wir alles bei uns an Bord. Aber die kümmern sich eigentlich darum, dieses Domänenwissen in die Software reinzukriegen. So, und jetzt brauchst du ein Ökosystem und da ist für uns Answa ein großer und wichtiger Partner, der diese anderen Aspekte bedient. Die Kommunikation, die inhaltliche Treibung des Themas, die konkrete Befüllung mit Maßnahmen, dort Gemeinden zu unterstützen oder auch Energieversorger. Und deshalb ist insbesondere Answa für uns ein wichtiger Partner, also ein weiterer Klimafighter. Also wir spüren in der Zwischenzeit auch immer mehr, dass Städte auf uns zukommen und sagen, Mensch, liebe Enersys-Kollegen, ich will euer Tool, das ist ja der Hammer, aber könnt ihr mich nicht auch gleich noch jemand liefern, der Bürgermeister das Gesamtkonzept darbietet und das auch noch mit Inhalten füllt? Mhm. Da kommt Answa ins Spiel.
Ja. Die bauen sozusagen die bauen, erzählen und helfen bei dieser ganzen Transformationsgeschichte, die für alle irgendwie zu einer kleinen Heldengeschichte zu machen, ne? Oder exakt. Das ist einfach okay. Und dann gibt es noch dieses Thema mit der Hanna Helmke und ihren Right-Based on Science-Ansatz. Ja. Da gibt es diese Idee, dass man dann letztlich auch jedem Gebäude oder jeder Straße, jedem Quartier dann auch diese Gradzahl zuweisen kann. Die sind sehr auf diesem Gradzahl 1,5, 1, was auch immer Grad unterwegs. Da weiß ich auch oder habe gelesen, dass ihr versucht, das übereinander zu bringen. Du hast vorhin, da kannst du das nochmal deutlich machen, wo ihr im Moment steht mit euren CO2-Äquivalenten, was da als Zahl reinkommt und was diese Gradzahl bringen soll und ob, ja, wann sowas realistisch ist, dass man sowas sieht, dass man auch sagt, ich wohne in einem 1,6-Grad-Gebäude.
Das Team rund um Hanna Helmke und Right-Based und Science ist allein schon deshalb für uns sehr attraktiv, weil da sehr viel Kompetenz und eben auch Leidenschaft für dieses Thema liegt. Das ist vielleicht auch ähnlich wie mit Answa. Häufig finden sich heute Partner, die sich zusammentun aufgrund der Leidenschaft, was verändern zu wollen, ja, und was zu bewegen und in ihrem Gebiet jeweils Lösungen gefunden zu haben, wie das auch schneller geht, weil das ist es ja nicht. Wir wollen es ja nicht nur ändern, wir haben auch einen gewissen Zeitdruck. Mhm. Timo, wenn ich dir das sagen darf, ich glaube, auch wir haben so zusammengefunden, ja, das ist ja, du triffst Leute, die gewisses Know-how, eine gewisse Kompetenz haben in ihrem Gebiet und fürs gleiche Ziel kämpfen und die gleiche Werte haben wie du. Das ist nicht nur Basis, das ist ein extrem wichtiger Aspekt, wenn du wenn du so einen schwierigen Kampf kämpfst, wie wir das alle tun, ja, und das seit Jahren tust und nicht resignieren darfst, sondern weitermachen musst. Der Hintergrund von Hanna, warum wir sehr, sehr schnell zusammengekommen sind, ist ja auch ein sehr wissenschaftlicher mit der XTC-Methodik, die sie nutzen. aber sie machen es gleich, wie wir versuchen zu simplifizieren. Hm. Wir hören bei der CO2-Äquivalentzahl auf, gehen quasi nochmal einen Schritt weiter und nehmen die Gradzahl. Das fanden wir von jeher sehr schick, weil es kommunikativ für die Leute außerhalb der Blase einfach nochmal anschaulicher ist.
Das setzt aber ja voraus, glaube ich, so ein bisschen, dass man auch diese CO2-Budgets, also man muss wissen, was man noch hat, damit man wissen kann, ja, auf welchem Gradpfad bin ich. So hatte ich es mal richtig, glaube ich, von dir verstanden. Und das ist noch nicht so ganz gelöst. Das gibt es ja noch nicht, oder?
Ja. Nein, also das ist richtig. Du hast einfach, wenn du, du musst eine Abwägung treffen. Also entweder bist du kommunikativ sehr gut, da ist die Gradzahl hervorragend. Da musst du aber einfach links und rechts ein paar Prämissen setzen, von denen du ausgehst, um diese Zahl auch benutzen zu können. Weil sobald du in die Methodik der Treibhausgasbilanzierung gehst, leider können wir das ja nicht messen. Genauso wenig, wie wir die Gradzahl hier an diesem konkreten Ordnetz messen können, hast du einfach immer gewisse Komplexitäten und Unschärfen. Und dem Akademiker und Wissenschaftler in uns, der muss da manchmal mit sich kämpfen, wie geht er mit diesen Unschärfen um, ohne alles. Aber das gilt nur mit den und den und den Rahmenbedingungen und trotzdem verständlich in diesem komplexen Umfeld zu bleiben.
Ja, und das sind ja auch Rahmenbedingungen, die man da setzen möchte, die höchst politisch sind nochmal, ne? Also,
exakt.
Das wollte ja noch nicht mehr die Bundesregierung dann irgendwie sagen, wie es dann letztlich übrig bleibt für uns. Und weil das einfach dann nochmal, einfach im Moment noch zu hart ist, wahrscheinlich, oder ja, diese Zahlen dann zu sehen.
So ist es.
Okay. Gut. Wir kommen jetzt so ein bisschen Richtung Ende. Wenn ich das jetzt so für mich resümiere, ihr habt da jetzt vor elf Jahren angefangen, dieses Ding zu bauen. Am Anfang noch sehr technologisch getrieben, wie du gesagt hast. Und ja, aber letztlich, ne, wenn du rückblickend guckst, genau aufs richtige Pferd irgendwo gesetzt. Und jetzt durch diese ganzen Entscheidungen, angefangen vom Bundesverfassungsgerichtsurteil zu der ganzen neuen Ampelkoalition, jetzt noch der Krieg, ist ja eigentlich alles, würde ich so sagen, ja, alles richtig gemacht. Hab jetzt irgendwie alle Sachen in der Hand. Du hast gesagt, du suchst jetzt wieder Finanzierung. Ich würde dann immer denken, die müssen ja doch alle die Bude einrennen und sagen, hier, nimm mein Geld, mach mehr draus. Wie fühlt sich das an für dich? Ich würde immer so denken, muss sich ja super anfühlen, jetzt so genauso am Sweet Spot zu sitzen, wo man sagt, das kann jetzt echt klappen. Jetzt denke ich aber vielleicht in der Innensicht bei dir gibt es da noch so andere Gefühle, und die vielleicht gar nicht so yes, wie geil sind, sondern was macht das so mit dir nach elf Jahren Inersis?
Ja, also als erstes ist es mal wirklich, und da bin ich ja nicht allein, also ich habe ein paar Kollegen, die gehen diesen Weg mit mir schon sehr lange, der Stefan Siefen, der Andreas hier aus, und ein paar unserer alteingesessenen Kollegen, ist es natürlich wirklich eine Freude darüber, dass die Idee, die du sehr früh hattest, die du über Jahre verteidigt hast, sich jetzt nicht als falsch rausgestellt hast, und der Kampf und das Festhalten an der Idee schien richtig.
Ich muss auch sagen, ich meine jetzt, wir haben vorhin gesprochen, ich habe jetzt eine ganze Serie gemacht, nur über Abrechnungssysteme. Da denkst du immer, also die waren, als ich dich auf der Messe gesehen habe, da haben die auch schon ordentlich geballert, und man dachte, es geht jetzt darum, endlich in der Cloud abzurechnen. So. Und da dachte ich auch immer, was macht der mit seiner Karte da? Ne? Aber eigentlich ist das, wenn du das dann so vergleichst, denkst du, ja, das sind digitale Hausaufgaben, die machst du jetzt bitte an diesem Wochenende. Und dann ist das Thema, ne? Also so, das zu diesem Kampf. Und ne, du musst...
Ja. Ja.
Ich kann diese Skepsis genauso nachvollziehen. Was macht er mit seinen Karten da? Genauso
da. Also, ja, weißt du, das ist ja heutzutage, musst du sagen, Mensch, eigentlich gehst du eher einen anderen Weg, wenn du feststellst, dass eine Idee zwei, drei, vier Jahre nicht funktioniert.
Ja.
Dann solltest du so kritisch sein und sagen, hey, vielleicht nicht die richtige Idee. Wir waren immer davon überzeugt, nee, wir sind nur zu früh.
Mhm.
Also von dem her haben wir da natürlich jetzt alle Freude, dass sich der Ansatz als richtig herausgestellt hat. Aber du kommst nicht zur Ruhe, weil jetzt geht es darum, okay, du bist der First Mover und alle springen jetzt auf die Pferde auf, ja, und welche mit richtig, richtig teuren, die haben nicht nur ein Pferd, die haben ganze Kutschen. Also das heißt, das Ding jetzt auch, diesen Vorsprung zu halten, ist einfach das, was dich dann gleich wieder bewegt. Also du kommst nicht wirklich zum Durchschnaufen. Aber weil du vorher gefragt hast, ja, also wir können uns über die Resonanz von den Investoren nicht beklagen. Wir gucken eigentlich eher, lassen uns da eher die Zeit, um den Richtigen zu finden. Und ja, jetzt wollen wir, das ist eigentlich das Schöne, das tun, das Potenzial heben. Weißt du, wir haben bei uns mal gesagt, Mensch, das wäre doch der Hammer, wenn wir unser Team sagen könnte, wir haben 5, 10 oder 15% der CO2-Emissionen werden durch unsere Systeme gemanagt und wir haben es geschafft, den Prozess zu beschleunigen. Mhm. Ich glaube, dann kannst du irgendwann mal zu deinen Enkeln gehen und sagst so, also wir haben ja gerade noch die Kurve bekommen, aber übrigens, ich habe einen Beitrag geleistet. Das ist, glaube ich, das, wo wir alle ein bisschen davon träumen.
Was sind jetzt so konkret, was willst du dieses Jahr, was wollt ihr noch erreichen oder in welchen Etappen denkst du jetzt so, was sind so größere Meilensteine jetzt? Habt ihr das System, geht es jetzt mehr Partner finden, mehr,
ja
weiß nicht, was musst du jetzt
sagen? Das ist ein guter Punkt. Also wir müssen unbedingt mehr Partner finden. Wir haben Gott sei Dank schon ein paar gefunden. Das müssen noch mehr werden, weil wir merken, wir können die Nachfrage am Markt gar nicht selber allein bedienen.
Ja, was also für Partner sucht ihr?
Ja, das ist wirklich, das sind solche Firmen wie Anzwa, das sind Planungs- und Ingenieurbüros, das sind teilweise auch IT-Dienstleister, die ihr Portfolio erweitern wollen.
Okay.
Und die brauchen wir, weil sonst können wir die Nachfrage nicht decken. Das Zweite ist natürlich, oder vielleicht sogar das Erste, der Investorenprozess, um dann in Europa und den USA die ersten Schritte noch zu machen bis Ende des Jahres. Also das geht ja auch ruckzuck. Und dann diese Ansätze mit, was ich dir vorher erzählt habe, das ist sicherlich ein großer Milestone für uns, das Bundesland kostenfrei für ein Jahr ausstatten.
Warum ist das so ein Ding?
Naja, weil wir wirklich wissen wollen, wenn wir sagen, wir verschenken das jetzt für ein Jahr, ihr kriegt den Nutzen sofort und es kostet euch nichts,
ob wir das damit
beschleunigen können.
Ja,
ja, also das ist, das wäre für mich der Wahnsinn, wenn das Bundesland, wenn dort plötzlich 1000 Leute dieses System nutzen und zu ihren Bürgermeistern gehen und sagen, warum haben wir denn noch so einen hohen Gasverbrauch und was tun wir eigentlich? Warum ist unsere Nachbargemeinde so viel besser wie wir? Also, wenn das den Prozess beschleunigen würde, würden wir vielleicht unser gesamtes Geschäftsmodell nochmal überdenken.
Ja, ihr macht dann Freemium und macht dann so eine Fridays for Future Edition und so, weißt du, für die NGOs und so, die dann.
Ja, exakt.
Zum Drucken. Ja. Und stellt dann um auf, ihr lasst euch bezahlen über eingesparte Grade oder
Ziel. Das wär's doch.
Ja, cool. Ja, ich glaube, ich bin soweit durch. Ich bin auch wirklich sehr angetan. Ich finde es wirklich sehr cool, was ihr da macht, was ihr da hingestellt habt. Vielleicht komme ich auch mal dazu, das irgendwie zu pushen in meinem Job. Also wir kümmern uns da ja auch so ein bisschen drum. Und ich finde das super spannend und kann dir nur weiterhin und euch weiterhin viel Erfolg wünschen. Und sage ganz lieben Dank für dieses nette Gespräch.
Timo, es war mir eine Freude und der perfekte Ausklang.
Dankeschön. Genau, aber das Feierabendbier, na gut, aber nach Ostern, wir hatten ja gesagt, wir lassen das. Gut, dann mache ich jetzt mal Pause. Was meint ihr? Geht es für unsere Städte und Kommunen überhaupt noch ohne so einen digitalen Zwilling? Sind Städte und Stadtwerke überhaupt bereit, so wie es Thomas in seinem Eingangsstatement sagt, Silodaten und Herrschaftswissen zu teilen? Aus der EY-Stadtwerke-Studie vom letzten Jahr ist mir noch ein Satz im Kopf hängen geblieben. Die Interviews der Studie hätten wohl gezeigt, dass Stadtwerke zwar in der Kommune in viele Themen eingebunden werden, oft ist die Zusammenarbeit jedoch schwerfällig, abstimmungsintensiv und geprägt vom Silodenken Einzelner. Naja, in Hildesheim scheint dies glücklicherweise nicht der Fall zu sein. Sie haben sich jetzt kürzlich für diesen Enersis-Zwilling entschieden. Dann habe ich persönlich natürlich auch immer noch großen Respekt vor diesen Early Movern wie Thomas und Enersis, die über die Jahre schon durch echt ein langes Tal gegangen sind, durchgehalten haben und jetzt genau richtig positioniert sind. Wie wichtig findet denn ihr die Transparenz und diese Visualisierungsmöglichkeiten eines solchen Systems, vor allem für die externe Kommunikation von Klimazielen? Sind sie ihr Geld wert oder wird sich davon doch keiner wirklich begeistern lassen, weil es unsere dramatische Situation, in der wir uns befinden, vielleicht nur noch deutlicher macht? Lasst gerne einen Kommentar da auf LinkedIn oder anderswo. Wünsche euch noch das Allerbeste und melde mich dann nächste Woche wieder. Auf Wiederhören. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei Deezer, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch!